paar Gedanken zur liberalen Arbeitsmarktpolitik formulieren. Ich will das gerne tun. Ich will es nicht zu lange machen, weil ich glaube, noch spannender ist, wenn wir dann miteinander diskutieren. Aber ein paar einleitende Gedanken erlauben Sie mir. 2018, das ist ja, haben wir hinter uns gelassen, und 2019 das Jahr begonnen. Wenn wir der Großen Koalition Glauben schenken, heißt das, dass wir bei der Digitalisierung in unserem Land so weit vorangekommen sind, dass es ab jetzt keine Funklöcher mehr gibt. Sagt nicht ich, sondern hatte Alexander Dobrindt als damals zuständiger Minister mal angekündigt, hat gesagt, am Ende des Jahres 2018 werden die Funklöcher weg ausgemacht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich durch meinen Wahlkreis im Sauerland fahre, Olpe-Märkischer Kreis, habe ich den Eindruck, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Genauso sieht es leider auch bei einem Thema aus, wo Digitalisierung und Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik zusammenkommen. Nämlich, wie verändern eigentlich die technischen Entwicklungen der letzten Jahre und die, die noch vor uns liegen, auch unsere Arbeitswelt? Und was muss die Politik tun, um uns richtig darauf einzustellen? Und ich finde, das ist ein spannendes Thema, weil das wäre ja eigentlich die perfekte Überschrift für etwas, was wir in der Politik eigentlich nicht mehr erlebt haben. Nämlich Denken in einer Agenda. Denken in einem Zeitraum von 10, 15 Jahren, jetzt zu analysieren, was sind die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen und welche Schritte, welche Reformen müssen wir politisch unternehmen, damit die Zukunft noch besser aussieht als heute. Unser Leben heute. Das ist was, ein Politikverständnis, was ich in Berlin dieser Tage zu wenig erlebe bei der Großen Koalition. Was umso mehr aber für uns eine Verantwortung ist, als Freie Demokraten, eine eigene Agenda zu formulieren. Und deswegen will ich, weil Sie mich eingeladen haben, zur Arbeitsmarktpolitik zu sprechen, vor diesem Hintergrund Veränderung der digitalen Arbeitswelt mal 5 Gedanken äußern, die nach meiner Überzeugung eine Agenda 2030 für den Arbeitsmarkt und digitale Zeitalter aussehen. Was wir nicht zur Überschrift dieser Agenda machen sollten, ist etwas, was ich leider in der Diskussion, wenn es genau um dieses Thema geht, sehr, sehr häufig lese. Nämlich eine These, die ehrlich gesagt nicht neu ist, aber diesmal angeblich endlich stimmen soll, nämlich uns geht die Arbeit aus, durch technischen Wandel. Ich weiß nicht, ob Sie das wahrgenommen haben, immer wieder diesmal das Jahr Digitalisierung, Automatisierung, Roboter, Computer, führt das dazu, dass die Erwerbsleben und die Erwerbsarbeit, so wie wir sie kennen, keine Zukunft mehr hat. Die Debatte ist, liebe Parteifreunde und Parteifreunde, die Debatte ist nicht neu, sondern die ist so alt wie der technische Wandel. Muss man nicht als historisch Gebildeter zurückgehen bis zu den Weberaufständen? Ist gar nicht notwendig. Muss man sich nicht klar machen, dass vor gar nicht so langer Zeit, historisch gesprochen, mal 99% der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig waren, damit es 1% der Bevölkerung gut geht. Heute haben wir eine Veränderung, 1% der Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig, damit es allen gut geht, zumindest was die materiellen, also die kulinarischen Grundbedürfnisse angeht, werden wir ja gleich auch noch gemeinsam genießen. Und trotzdem sind die anderen 99% irgendwie nicht arbeitslos. Aber trotzdem hält sich immer wieder diese Erzählung, ja, aber jetzt wirklich durch den technischen Wandel geht uns die Arbeit. Und ehrlich gesagt, die hält sich auch in den letzten Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Also wir müssen gar nicht so weit in die Geschichte zurückgehen. Ich finde das ganz schön, ich habe mir das letzte Mal angeschaut, wenn man sich mal anschaut, wie der Spiegel, also das Nachrichtenmagazin der Spiegel, und ich will jetzt nicht anspielen auf Fakten erfinden oder Relotius, sondern auf die ganz normale journalistische Tätigkeit, wie der so seine Titelbilder, wenn es um die Veränderung der Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten gestaltet. Sie finden in jedem Jahrzehnt seit Bestehen unserer Republik, in jedem, mindestens ein Titelbild des Spiegels, was sich mit der Veränderung der Arbeitswelt beschäftigt. Und wir alle kennen ja den Spiegel, der ist ja immer lösungsorientiert und mit Hoffnung unterwegs und versucht niemals mit der Kapitalisierung von Ängsten die Auflage hochzutreiben. Also, ich hoffe, es war erkennbar, das ist Ironie, muss man dieser Tage dazu sagen, wenn man sich die eine oder andere Twitter-Diskussion anschaut. Der Spiegel hat in jedem Jahrzehnt mindestens ein Titelbild gehabt, was immer nach demselben Muster aussieht. Automatisierung in Deutschland, was wird aus mir? Die Computerrevolution, sind wir morgen alle arbeitslos? Sie sind entlassen, wie uns Computer und Roboter die Arbeit wegnehmen und so weiter und so fort. Komischerweise stehen wir bei Volksschiff. Also, die Sorge, uns geht die Arbeit aus, ist nicht die Überschrift, nach meiner Überzeugung, die wir in der Arbeitsmarktpolitik anwenden sollten, sondern fünf andere Themen. Das erste ist, bei der Bildung beginnen. Bereiten wir in unserem Bildungssystem eigentlich jeden Bürger, jede Bürgerin in diesem Land ausreichend auf eine sich verändernde Realität, eine verändernde Arbeitsrealität vor? 40% der Lehrer sagen nach einer repräsentativen Umfrage, dass ihre Kinder, ihre Schüler später einmal nach ihren Überzeugungen keine besonderen IT-Kenntnisse benötigen werden. Fast die Hälfte der Lehrer sagt im 21. Jahrhundert, die Schüler brauchen keine besonderen IT-Kenntnisse. In einer anderen Umfrage sagen vielleicht deshalb nur 6% der Schüler, dass ihre Lehrer von dieser Frage besonders viel verstehen. Und jetzt verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht, das liegt mir absolut fair, Herr ehemaliger Bildungsminister, in Lehrerbashing ausatmen, im Gegenteil. Aber die Frage ist, ob wir uns in der Bildungspolitik ausreichend um diese Fragen Gedanken machen. Dass Estland, das Vereinigte Königreich von Großbritannien, andere Länder in Europa, die haben als Pflichtfach ab der ersten Klasse in der Grundschule Grundkenntnisse in Digitalisierung, Programmieren, Coding eingeführt. In NRW fangen wir jetzt gerade in der neuen Landesregierung damit an, bei dem Thema voranzukommen. Aber ich glaube, und das ist das wirklich Neue, und deshalb ist es Arbeitsmarktpolitik, wenn wir über diese Themen nachdenken, dürfen wir in Wahrheit gar nicht beim Bildungssystem stehen bleiben. Wir dürfen uns nicht nur die Frage stellen, welche Fähigkeiten braucht man eigentlich bis zum Ende von Ausbildung oder Studium, sondern wir müssen uns die Frage stellen, was passiert eigentlich danach? Müssen wir nicht eigentlich Bildungssystem ganz anders denken, nämlich als Bildungssystem für das ganze Leben? Denn ich habe eben gesagt, uns wird die Arbeit nicht ausgehen, weil wir Menschen großartig darin sind, neue Ideen zu haben, die wir dann wieder in Bedürfnisse übersetzen, aus denen wir wieder Produkte und Dienstleistungen machen können. Aber es kann ganze Tätigkeitsfelder geben, die wegfallen. Ist auch nicht neu. Ich meine, wo sind all die Kutscher hin, die früher noch die Straßen bevölkert haben? Heute gibt es diesen Beruf nicht mehr. Vielleicht ist es morgen der Beruf des Lkw-Fahrers, weil wir beim autonomen Fahren so weit vorangekommen sind. Keiner kann das heute sagen. Aber wir müssen nach meiner festen Überzeugung allen Bürgerinnen und Bürgern das Versprechen geben, dass sie im digitalen Wandel gut teilhaben können, auch wenn sie Ausbildung oder Studium bereits hinter sich gelassen haben. Also wir brauchen ein Bildungssystem für das ganze Leben. Und da ist die Frage, macht die Politik eigentlich ausreichend ihre Hausaufgaben? Da würde ich sagen, ist unsere Aufgabe als Freie Demokraten, hier Vorschläge zu machen. Bundesagentur für Arbeit muss sich auch um die Weiterbildung von Beschäftigten kümmern. Wie kann man sich das eigentlich leisten künftig? Sich vielleicht Zeit zu nehmen, mal ein paar Monate rauszugehen aus dem Beruf, so wie ich, für ein Jahr nach Asien oder ein paar Stunden in der Woche zu reduzieren, um eine Weiterbildung, eine Fortbildung zu machen, die der Arbeitgeber vielleicht nicht bezahlen kann oder will. Wer kann sich das leisten? Warum haben wir nicht so ein Instrument wie Bildungssparen? Wir fördern alles Mögliche steuerlich, betriebliche Altersvorsorge, aber wenn man Geld beiseite legt, um sich was für die eigene Bildung in Zukunft leisten zu können, dann gibt es keine steuerliche Förderung. Kann das so sein? Was ist mit denjenigen, die überhaupt kein Geld zur Seite legen können, weil sie vielleicht nicht so hohes Einkommen haben? Brauchen wir nicht ein Förderinstrument für diejenigen, die wenig Geld haben, auch für die Weiterbildung und das ganze Leben, wenn es um Bildung geht? Wir haben das mal, Christian Lindner und ich haben mal die Idee entwickelt, wir bräuchten eigentlich so eine Art Midlife-BAföG. Das BAföG, das hat mal in der Bildungsrevolution in den 70er Jahren ganze Bevölkerungsschichten die Unis geöffnet. Vielleicht kann das Midlife-BAföG das Thema Weiterbildung ganzen Teilen der Bevölkerung erschließen. Das sind Vorschläge, die wir ganz konkret als Freie Demokraten entwickeln und vorlegen, weil die Große Koalition das machen. Also erste Überschrift, bei der Bildung beginnen und Bildung nicht nur bis Ende von Ausbildung oder Studium. Zweiter Gedanke von fünf. In den letzten Jahren wird Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in Berlin vor allem von den anderen Parteien, links von uns und von der Union, unter einer Überschrift diskutiert, nämlich Flexibilität rückabzuwickeln, die wir im Rahmen der Agenda 2010 mal einführen. Jetzt sage ich nicht, dass es nicht einzelne Probleme im Arbeitsmarkt gab, die man lösen musste. Zum Beispiel Zeitarbeit wurde missbraucht, musste man an einigen Stellen korrigieren. Schlecker hat da zum Beispiel eine unrühmliche Rolle gespielt. Das sehen wir auch als Freie Demokraten. Ich glaube aber, die ganze Richtung des Denkens ist einseitig. Es gibt nämlich heute auch Themen, wo wir mehr Flexibilität brauchen, und wo die Gesetze einfach nicht mehr zur Lebensrealität im digitalen Zeitalter passen. Noch ein ganz konkretes Beispiel, das Arbeitszeitgesetz. Das deutsche Arbeitszeitgesetz ist von 1994. 1994, erinnern wir uns kurz, da surfte noch niemand im Internet, außer vielleicht so ein paar IT-Spezialisten, gerade so das Entwickeln aus dem militärischen Bereich. Da schrieb sich noch kaum jemand eine E-Mail und das Smarteste am Telefon war, wenn sie keine Wählscheibe mehr hatten. Smartphone war noch nicht erfunden. Unser Leben hat sich dadurch verändert. Mal Hände hoch. Wer von Ihnen, der erwerbstätig ist und gelegentlich mit seinem Smartphone arbeitet, hat irgendwann einmal abends um 22, 23 Uhr noch eine dienstliche E-Mail nicht geschrieben, sondern nur gelesen? Mal Hände hoch. 22, 23 Uhr. Aber mindestens die Hälfte der Anwesenden. So, wer von Ihnen hat am nächsten Morgen bis 10 Uhr gewartet, bis er die Arbeit wieder aufgenommen hat? Also die nächste dienstliche E-Mail zum Beispiel gelesen hat. Keine Ahnung. Sie alle haben gegen das deutsche Arbeitszeitgesetz verstoßen. Denn das schreibt klipp und klar und unmissverständlich vor, zwischen Arbeitsbeginn, Arbeitsende am Abend und Arbeitsbeginn am nächsten Morgen muss eine ununterbrochene Ruhezeit und nicht gestückelte Ruhezeit von 11 Stunden liegen. Ich meine, wer macht denn das? So, was haben wir da für eine Realität? Wir haben die Realität, dass ein Gesetz in Deutschland millionenfach ignoriert wird. Jetzt kann man sagen, ja, ist einem egal, sollen die Menschen halt machen, was sie wollen, aber ehrlich gesagt, mir ist das zu einfach. Weil gerade, und das sage ich als freier Demokrat, das wird ja immer vorgehalten, wir hätten mich so Arbeitnehmerrechte gelegt, gerade wenn es um Arbeitnehmerschutz geht, will ich mich nicht daran gewöhnen, dass man Gesetze einfach ignorieren kann. Denn was kommt dann als nächstes? An welches Gesetz muss man sich nicht mehr halten? Was kann man einfach ignorieren? Wenn das aber so ist, dann darf man eben auch nicht ignorieren, wenn ein Gesetz veraltet ist, sondern muss man das modernisieren. So, deshalb machen wir ganz konkret Vorschläge, wie man Arbeitsschutzverordnung, Arbeitsstättenverordnung, Arbeitszeitgesetz, Recht auf Homeoffice, wie man einen Rahmen schaffen kann, der zur neuen Realität passt, die da heißt, in immer mehr Berufen wollen immer mehr Menschen selber entscheiden, wann sie arbeiten und von wo sie arbeiten. So, aber eine solche Veränderung, eine solche Reformagenda brauchen wir. Zweite. Dritter Gedanke, ich schaue mal auf die Uhr, das ist mein in mir hart gegebenen Zeitrahmen für den Eingangsgedanken, den ich überschreite, auch wenn wir hier auch Flexibilität vielleicht brauchen. Dritter Gedanke, warum ist es eigentlich so, dass Deutschland, das Land, was mal das Auto, das Aspirin und ganz viele andere Produkte erfunden hat, die heute auf der Welt jedes Kind kennt. Im tiefsten Afrika, jedes Kind kann ihnen Produkte oder technische Errungenschaften nennen, die mal in Deutschland erfunden wurden. Von welcher der wegweisenden technischen Innovationen im digitalen Zeitalter, das iPhone, Smartphone, Netflix oder was auch immer, können wir das eigentlich heute noch sagen? Wenn man darüber nachdenkt, kommt man drauf, dass die weit überwiegende Zahl eigentlich alle von der anderen Seite des Atlantiks oder vielleicht in Zukunft zunehmend aus der Volksrepublik China kommt. Warum ist das so? Warum ist das? Wenige Ausnahmen mag es geben. Warum ist das so? Nach meiner festen Überzeugung hat das was damit zu tun, dass es eben sehr oft junge Firmen sind, Start-ups, Gründer, die eine Idee, eine rohe Idee, dann zu einem ganz konkreten Produkt oder einer ganz konkreten Dienstleistung machen. Und was die Gründerkultur angeht in Deutschland, sind wir leider nicht gut. Und darüber reden wir als Freie Demokraten und tun was in der Landesregierung, wenn es um Kapital für Gründer geht, weniger Bürokratie, eine Gründerkultur, Schulfach, Wirtschaft an den Schulen, das ist alles ganz entscheidend. Aber ich glaube, es hat noch eine weitere Dimension darüber hinaus. Nämlich, dass wir in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in diesem Land in Wahrheit eine Norm haben. Das erleben Sie immer wieder in der Debatte. Eine Norm, vermeintliche Norm, und die heißt angestellt, Vollzeit, sozialversicherungspflichtig, nicht Zeitarbeit. Alles andere, Selbstständige und Freelancer, Gründer, Unternehmer, Teilzeitbeschäftigte, Zeitarbeiter etc., heißt schon in der wissenschaftlichen Diskussion und Definition atypisch. Das ist die offizielle Bezeichnung. Und dann im Deutschen Bundestag wird von SPD, Grünen, Linkspartei und Teilen der CDU aus atypisch dann ganz schnell prekär und beschützungswürdig. Und daraus kommt leider eine Kultur, die Erwerbstätigkeiten in Deutschland, ich finde, auf erschreckende Art und Weise teilweise ungleich behandelt. um es ganz konkret zu machen, Selbstständigen Steine in den Weg legt. Und auch Gründer sind erstmal Selbstständige, egal ob sie künftig Angestellte haben wollen oder als Freelancer tätig werden, was in immer mehr Berufen der Fall ist. Selbstständige müssen höhere Krankenversicherungsbeiträge zahlen als identisch verdienende Angestellte. Selbstständige müssen sich einer bürokratischen Statusfeststellung stellen, die übrigens für die, die es noch nie machen mussten, so abläuft, dass man anhand von festgelegten Kriterien prüft, ob jemand angestellt ist. Und überhaupt nur, wenn nicht angestellt jemand ist, dann darf er nach rechtlicher Definition in Deutschland selbstständig sein. Das heißt, wir haben gar kein positives Bild von Selbstständigen. Und wenn wir das nicht ändern, nach meiner festen Überzeugung, werden wir nicht nur die Gründerkultur nicht schaffen, die wir wollen, sondern werden eben auch nicht einer Arbeitswelt gerecht werden, wo immer mehr junge Leute selber entscheiden wollen, ob es zu ihrem Lebenspriorität passt, dass sie in die Anstellung wollen oder vielleicht als Freelancer tätig werden wollen oder was gründen wollen oder vielleicht ein paar Jahre das und das andere das und ein paar Jahre später wieder das andere machen wollen, also so eine Art Zickzack-Lebenslauf geben. Und nach meiner Überzeugung ist dann Aufgabe der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik hier Fairness und Gleichbehandlung für alle Erwerbsformen herzustellen. Vierter Gedanke, und dazu gehört dann ehrlich gesagt auch ein Sozialsystem, sprich eine Altersvorsorge, die dazu passt. Denn wenn wir heute auf die gesetzliche Rente schauen, dann sehen wir auch, dass ganz klar ein Leitbild hier im Kopf derjenigen ist, die Verantwortung für das System tragen. Nämlich Bürger, die sich früh ihres Lebens für eine Erwerbstätigkeit, vielleicht nicht denselben Arbeitgeber, aber mindestens eine Erwerbsform entscheiden und das ihr ganzes Leben lang durchhalten. Ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich heute zwischen Anstellung und Selbstständigkeit wieder zurückwechsle, kann ich nicht mal meine Riester-Förderung mitnehmen, sondern ich muss immer wieder neu meine Altersvorsorge organisieren. Das kann auch nicht sein. Wir müssen Zickzack-Lebensläufe doch einfach machen und auch ein Sozialsystem aufbauen, was dazu passt. Dazu gehört für mich dann auch das Thema, was wir in der Rentenpolitik in Wahrheit diskutieren sollten. Anstatt mit der Gießkanne Geld auszugeben, wohin keiner in der Großen Koalition erklären kann, wie das künftig finanziert werden soll. Nämlich ein flexibler Rentenalter. Denn die Lebensläufe werden nicht nur vielfältiger, was Erwerbsformen angeht, sondern die Lebensläufe werden auch vielfältiger, was die Frage angeht, wann habe ich eigentlich angefangen, wann will ich aufhören zu arbeiten. Heute schon ist es doch so, der eine hat angefangen mit 16 und der andere promoviert, bis er 31 ist. Aber im Alter, da machen wir die Menschen alle gleich. Denn seit Bismarcks Zeiten gibt es in Deutschland ein starres Renteneintrittsalter. Die Schweden, die Norweger machen das längst viel moderner. Die haben einen flexiblen Renteneintritt eingeführt. Starres Renteneintrittsalter gibt es nicht mehr, sondern es gilt eine ganz einfache Regel. Die Menschen entscheiden selbst, wann sie in Rente gehen. Und wenn man früher in Rente geht, dann kriegt man natürlich weniger Rente. Wenn man später in Rente geht, dann kriegt man mehr. Und wenn man in Rente geht und sich dann noch was dazu verdienen will, gibt es da auch keine Limitation, während wir in Deutschland ganz bürokratische Zuverdienstgrenzen einführen, die dazu führen, dass Leute, die etwas früher in Rente gegangen sind, die zwei Jahre, die man früher gehen darf, dann feststellen, dass wenn sie mehr als 450 Euro verdienen wollen, ihnen, obwohl Rente keine Sozialleistung ist, sondern verdiente Lebensleistung, ihnen alles darüber hinaus teilweise abgezogen wird. Und das kann nicht sein. Das heißt, auch hier haben wir eine Schablone im Kopf und sorgen nicht dafür, die Sozialsysteme so flexibel zu machen und so selbstbestimmt, wie die Lebensläufe der Menschen sind. Das wäre die fünfte Überschrift, die notwendig wäre, um eine Agenda für die digitale Arbeitswelt zu schaffen. Von der Großen Koalition höre ich bei all diesen Themen nichts. Im Gegenteil erlebe ich, dass zum Beispiel in der Rentenpolitik Geld ausgegeben wird, als gäbe es keinen Morgen. Die haben ein Rentenpaket gemacht, jetzt die letzten Monate im Frühherbst durch den Deutschen Bundestag gefeilscht, von deren Ausgaben 90% nicht zielgerichtet gegen Altersarmut. 90% helfen nicht zielgerichtet gegen Altersarmut. Aber dafür wird das Geld mit der Gießkanne, eigentlich muss man mit Blick auf die Summe schon sagen, mit dem Gartenschlauch ausgegeben. Wo keiner sagen kann, wie das in Zukunft finanziert wird. Ich habe die Große Koalition gefragt, wie sollen die 69 Milliarden Euro zusätzlich, die das im Jahr 2030 kostet, finanziert werden. 69 Milliarden Euro zusätzlich, nicht in Summe, nicht kumuliert, sondern Jahr für Jahr. Wie sollen die 80 Milliarden Euro, die das im Jahr 2035 kostet, finanziert werden? 80 Milliarden Euro nicht in Summe, nicht kumuliert, sondern Jahr für Jahr. Setzt ihr auf Steuererhöhung, um das mal umzurechnen, das wären 6% Mehrwertsteuererhöhung, die man machen müsste, um 80 Milliarden Euro im Jahr zu finanzieren. Setzt ihr auf Beitragserhöhung für die Jungen, Das würde explodieren Richtung 28, 29, 30% weltweit. Oder setzt sie auf wundersame Brotvermehrung im Steuertopf. Oder was auch immer. Die Große Koalition konnte auf diese Fragen keine Antwort geben. Sondern sie haben gesagt, das beantwortet die Rentenkommission, die wir eingesetzt haben. Haben jetzt aber die Leistungen verbindlich ins Gesetz geschrieben. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist ungefähr so, als würde man sich hier heute Abend nicht eingeladen werden, sondern ins Restaurant setzen, teures Essen bestellen und dann beim Dessert überlegen, wie es denn bezahlt wird. Das ist aber keine verantwortliche Politik, sondern verantwortliche Politik, gerade in der Sozialpolitik, die denkt in Jahrzehnten und nicht nur in Legislaturperioden. So, und deshalb glaube ich, dieser Politik der Großen Koalition müssen wir eine eigene Gestaltungsagenda entgegenstellen. Und deshalb danke ich für die Möglichkeit, Ihnen mal 5 hohe Gedanken zu formulieren oder zu präsentieren, was Teile einer solchen liberalen Agenda sein könnten. Vielleicht ist es mir gelungen, die ein oder andere Diskussion anzuregen. Auf die freue ich mich jetzt jedenfalls. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auch einen schönen Abend.